diese High-Protein-Produkte mögen für manche Menschen, die eine starke körperliche Betätigung, sei es durch körperliche Arbeit oder durch Sport haben, durchaus ihre Berechtigung haben. Für einen Durchschnittsmenschen sind die eigentlich verzichtbar.
Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir Klaus Niegel. Er ist Leiter des Studienlehrgangs Diätologie an der FH Oberösterreich für Gesundheitsberufe. Das Thema unseres heutigen Talks widmet sich unserer Ernährung, besonders unserem Essen. Das machen wir alle täglich und da gibt es immer wieder Trends, Strömungen, die dann wieder revidiert werden oder für immer bleiben. Jetzt besonders aktuell ist der Trend zum extremen Essen auf Social Media. Da gibt es Videos, da essen die Leute besonders scharf oder sie essen besonders viel. Zumindest sie filmen sich dabei oder ekelige Dinge. Welche Folgen kann das für die Zuseher haben?
Weil Sie die Schärfe vom Essen angesprochen haben, das ist ein Thema, das kulturell konnotiert ist. Das ist sehr unterschiedlich. Wir in Europa sind eher gewohnt, dass wir mild essen bzw. mild würzen. Wenn wir uns andere Teile der Welt anschauen, zum Beispiel im asiatischen Bereich, da sind sehr scharf gewürzte Speisen durchaus an der Tagesordnung. Das heißt, scharf essen per se muss nicht unbedingt der Trend sein, sondern das ist in manchen Kulturen gang und gäbe. Was Sie wahrscheinlich ansprechen, sind Trends, die wie so oft aus Amerika kommen, wo es darum geht, dass man extrem scharfe Sachen, zum Beispiel extrem scharfe Chips isst und das als Mutprobe praktisch annimmt. Gegen die Schärfe an sich ist nichts zu sagen. Wenn Menschen aber sehr scharfe Lebensmittel konsumieren und die das nicht gewohnt sind, dann kann es durchaus zu Schwierigkeiten kommen. Man kennt es vielleicht von sich selber, wenn man zum Beispiel Speisen isst, die sehr stark gepfeffert sind, dass wir einen roten Kopf bekommen, dass wir einen Schweißausbruch bekommen. Und diese Schärfe kann so weit gehen, dass es auch mit dem Herz-Kreislauf-System Schwierigkeiten gibt. Also man sollte das mit Vorsicht genießen. Und das Wort genießen ist da am richtigen Platz. Solange scharfes Essen für uns als angenehm, gut empfunden wird, ist es ganz okay. Alles, was ins Extreme geht, kann dann mit gesundheitlichen Folgen einhergehen.
Es gab ja auch eine deutsche Schülergruppe, die hat, glaube ich, eine Mutprobe gemacht und ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Genau so ist es, ja.
Mit diesen extrem scharfen Chips.
Genau. Mhm.
Ja, das haben wir gleich. Fahren wir gleich nach Asien und kommen zu einem Trend, der aus Korea kommt und Kimchi heißt. Also das ist fermentierter Chinakohl mit Knoblauch, Ingwer, Chili. Ist der wirklich so gesund? Bei uns gibt es jetzt in jedem Supermarkt zu kaufen. Früher gab es das nicht, das gab es nur in Korea. Ist das vergleichbar mit unserem Sauerkraut oder mit anderen fermentierten Lebensmitteln, die man bei uns bekommt? Und warum dieser Hype um Kimchi?
Dieses Kimchi ist durchaus mit unserem Sauerkraut vergleichbar oder das Sauerkraut mit Kimchi, je nachdem von welchem Standpunkt aus man das sieht. Grundsätzlich ist die Fermentation ein lebensmitteltechnologischer Vorgang, der dazu dient, dass Lebensmittel länger haltbar werden. Sie haben Chinakohl angesprochen oder Kraut zum Beispiel. Das sind pflanzliche Lebensmittel. Wenn diese pflanzlichen Lebensmittel jetzt von Keimen besiedelt werden, dann führt das unweigerlich dazu, dass diese Lebensmittel schlecht werden, dass sie verfaulen bzw. verschimmeln. Und die Fermentation dient eben dazu, das Lebensmittel länger haltbar zu machen.
Und wie macht man das?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Beim Sauerkraut ist es so, dass auf den Krautköpfen, die auf dem Feld geerntet werden, natürlicherweise Milchsäurebakterien drauf sind, sogenannte Lactobacillen. Und diese Krautköpfe werden dann entstrunkt, dann wird das Kraut sehr fein gehobelt und dann wird das Kraut gesalzen und dann fangen diese Milchsäurebakterien zum Arbeiten an. Am Anfang dieser Fermentation noch eher zögerlich, weil sie die Milchsäurebakterien erst in dieses neue Milieu eingewöhnen müssen. Dann geht aber die Vermehrung dieser Milchsäurebakterien rasant und nach einigen Tagen ist die Fermentation abgeschlossen. Der Hintergrund für diese Fermentation ist, dass die Milchsäurebakterien zum Vermehren und zur Bildung dieses Geschmacks ein Substrat brauchen und dafür verwenden sie den Zucker, der im Kraut drinnen ist. Von diesem Zucker leben diese Milchsäurebakterien und so kommt es praktisch zu einer Stoffumwandlung. Und neben dieser Stoffumwandlung, also neben diesem Zuckerabbau, entstehen dann auch sehr viele Geschmacksstoffe, die eben diesen kulinarischen Wert vom Sauerkraut oder vom Kimchi ausmachen.
Und warum ist es so gut für unseren Darm?
Zum einen ist es so, dass diese Milchsäurebakterien in der Lage sind, eine pathogene Flora, also gesund, also krankmachende Keime zu verdrängen. Wenn wir jetzt Lebensmittel konsumieren, die Lactobacillen, diese Milchsäurebakterien enthalten, dann haben krankmachende Bakterien weniger Platz, sich zu vermehren. Und insofern tragen solche Lebensmittel zur Gesunderhaltung oder zum Gesundwerden bei. Und bei dieser Fermentation muss man jetzt unterscheiden, ob es um eine wilde Fermentation geht, wie wir das beim Sauerkraut besprochen haben, oder ob ein Lebensmittel mit ganz spezifischen Keimen sozusagen beimpft wird. Das passiert zum Beispiel bei der Joghurtherstellung oder bei der Käseherstellung, wo bestimmte Lactobacillen oder Bifidobakterien der Milch oder der Käsereimilch zugesetzt werden.
Und das ist dann alles gesund für unseren Darm?
Das ist gesund für unseren Darm, weil Lactobacillen, Bifidobakterien dazu dienen, das Mikrobiom, also unsere Darmbakterien, zu stärken und krankmachende Bakterien dann weniger Möglichkeit haben, sich zu vermehren und Krankheiten zu verursachen.
Also ein gesunder Trend, die Fermentation auf jeden Fall. Ist es auch ein gesunder Trend, diese flexitarische Ernährung, diese pflanzenbetonte, die gehört zu den größten Ernährungstrends dieses Jahres, also 2025. Herr Niegel, Sie sind Experte, was ist denn ein Flexitarier?
Ein Flexitarier ist prinzipiell alles. Dieses Wort leitet sie vom Wort Vegetarier ab. Vegetarier sind Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus religiösen Gründen, aus ethisch-moralischen Gründen Produkte vom toten Tier nicht essen. Das heißt, sie essen kein Fleisch zum Beispiel und keinen Fisch. Bei den Flexitariern ist es so, dass die eher vegetarisch orientiert sind, aber ab und zu doch Fleischprodukte essen, und zwar dann, wenn diese Fleischprodukte aus nachhaltigem biologischem Anbau kommen und der Konsum von Fleischprodukten ist bei diesen Flexitariern deutlich geringer als beim Durchschnittsmenschen, der relativ viel Fleisch konsumiert.
Also eigentlich eine gesunde Ernährungsform?
Eigentlich eine gesunde Ernährungsform, die darauf abzielt, den pflanzlichen Anteil im Essen zu erhöhen und tierische Produkte, insbesondere Fleisch, zu reduzieren.
Wenn man durch den Supermarkt geht und die Augen aufmacht, sieht man sehr viele proteinreiche Snacks. Also da gibt's in den Regalen, wo die Joghurellas, wo diese Joghurts stehen, wahnsinnig viele Produkte, die mit Proteinen angereichert sind. Warum ist es so modern und was macht das mit uns Menschen?
Proteine oder Eiweiße sind ganz wesentliche Bestandteile unseres Körpers. Insbesondere für die Aufrechterhaltung oder für die Erhöhung der Muskelmasse ist ausreichend Protein erforderlich. Das funktioniert allerdings nur in Kombination mit entsprechender körperlicher Bewegung bzw. mit Sport. Also nur übers Essen alleine.
Es hat keinen Sinn, ich esse lauter proteinreiche Produkte.
Funktioniert nicht.
Funktioniert ja. nicht.
Das funktioniert nicht. So ist es. Und dann muss man sich anschauen, diese High-Protein-Produkte mögen für manche Menschen, die eine starke körperliche Betätigung, sei es durch körperliche Arbeit oder durch Sport haben, durchaus ihre Berechtigung haben. Für einen Durchschnittsmenschen sind die eigentlich verzichtbar, weil wir ja in der Lage sind, ausreichend viel Kalorien und ausreichend viel Protein über herkömmliches Essen aufzunehmen.
Wie nimmt man denn Protein auf für unsere Zuseherinnen und Zuseher?
Die bekanntesten Proteinlieferanten sind sicherlich Fleisch, Fisch bzw. Geflügel. Aber es gibt auch unter den pflanzlichen Möglichkeiten sehr gute, wo ausreichend viel Protein drinnen ist. An erster Stelle stehen da sicherlich die Hülsenfrüchte bzw. auch Produkte wie Erdäpfel zum Beispiel können wesentlich zur Proteinversorgung beitragen.
Dann gibt es eine neue Ernährungsform oder einen Trend, der heißt Therapy. Nicht wie Therapie, sondern mit zwei R geschrieben und ohne H. Da kommen größtenteils unverarbeitete Lebensmittel auf den Tisch, natürliche. Wie kann zum Beispiel so eine Therapy-Mahlzeit aussehen?
Diese Wortschöpfung Therapy mit zwei R setzt sie aus dem Wort Terra zusammen. Das hat was mit der Erde zu tun. Und aus dem Wort Therapie. Und diese Ernährungsform nimmt an, dass die Erde an sich eine Patientin ist, weil halt wir Menschen über unsere Maßen leben und die Erde praktisch zerstören und ausbeuten. Ja. Und um diese Patientin Erde zu retten, macht es durchaus Sinn, unseren ökologischen Fußabdruck geringer zu machen. Dieser ökologische Fußabdruck setzt sie jetzt zusammen aus Ernährung und aus ganz vielen anderen Teilbereichen. Und bei der Ernährung macht es durchaus einen Sinn, erstens einmal nur so viele Kalorien aufzunehmen, wie halt das Individuum, der Körper braucht. Und zum anderen darauf zu schauen, dass möglichst wenige hochverarbeitete Lebensmittel verzehrt werden. Immer dann, wenn wir Lebensmittel sehr hoch verarbeiten, sind sehr viele technologische Schritte erforderlich, die natürlich mit einem hohen Einsatz an verschiedenen Energieformen verbunden sind. Und insofern ist jetzt eine natürliche Ernährung unter Anführungszeichen, wo die Produkte nicht so hoch verarbeitet sind, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für die Erde durchaus vorteilhaft.
Also was soll ich da essen?
Erstens einmal ist es so, dass wir wenig verarbeitete Lebensmittel in jedem Supermarkt, auf jedem Markt einkaufen können. Und dann ist natürlich eine entsprechende...
Aber ich darf das Obst, das Gemüse zum Beispiel dünsten?
Nein, natürlich.
Ja. Also so darf ich es schon verarbeiten?
Ja, also gerade beim Obst und beim Gemüse und bei stärkereichen Produkten wie Erdäpfel oder Reis, das sind Lebensmittel, die in roher Form für den Menschen gar nicht geeignet sind, weil zum Teil Giftstoffe drinnen sind. Also ein Erhitzungsprozess muss auf jeden Fall erfolgen, um diese Stärke, die in Erdäpfeln oder im Reis drinnen ist, für den menschlichen Körper überhaupt erst verfügbar zu machen. Also Erhitzungsprozesse durchaus. Hochverarbeitete Lebensmittel sind zum Beispiel alles, was mit ready to eat, also direkt fertig zu essen, zu tun hat. Das sind zum Beispiel Pizzen, die man dann nur im Rohr aufpacken muss, beziehungsweise Suppen, die im Becher vorportioniert sind, wo sie nur heißes Wasser reinschütten müssen und dann haben sie eine fertige Suppe. Das sind natürlich Produkte, die sehr viele technologische Schritte erfordern, bis sie dann konsumiert werden können. Und da gibt es eben diesen Gegentrend, möglichst natürliche Produkte zu essen, selber zu kochen und damit der Erde und dem Körper was Gutes zu tun.
Ebenfalls im Trend ist es, gar keinen Alkohol zu trinken. Es gibt verschiedene Studien, die das belegen, dass es junge Menschen schon weniger machen als früher. Und da gibt es jetzt in immer mehr Bars und Gasthäusern werden Mocktails angeboten, also alkoholfreie Cocktails. Wie könnten denn andere Alternativen zum Alkoholtrinken aussehen? Und warum ist er denn so wirklich so schädlich geworden? Früher zu Kassen, Achterl am Tag schott nicht. Jetzt raten Wissenschaft und Medizin völlig davon ab.
Also grundsätzlich ist es so, dass Alkohol in seiner Reinform für den menschlichen Körper eine toxische, sprich giftige Substanz ist und deshalb gibt es an sich keine Empfehlungen, dass jetzt irgendeine Form von Alkohol gesund wäre. Das kann man in dieser Form nicht sagen. Alkohol ist aber in sehr vielen Kulturen sehr weit vertreten. Und die Österreicher gehören beispielsweise zu den Spitzenkonsumenten, was jetzt den Bierkonsum anbelangt. Es ist so, dass man aus Untersuchungen bei Jugendlichen weiß, dass dieser extreme Alkoholkonsum zurückgeht. Und das ist prinzipiell was, was für die Gesundheit ein sehr positiver Trend ist. Alkohol wird ja recht häufig genossen, wenn man in Gesellschaft ist, wenn man zum Beispiel auswärts essen geht. Und da sind typischerweise manchmal auch Cocktails am Plan. Und dieser neue Trend mit den Mocktails, der versucht eben ohne alkoholische Zutaten auszukommen. Das Wort Mocktail ist ein Kofferwort, so nennt man das, und setzt sie zusammen aus Cocktail und aus Mocking, was auf Deutsch Ersatz bedeutet. Und bei diesen Mocktails werden dann alkoholische Zutaten, die an sich wenig Eigengeschmack haben, wie zum Beispiel ein Wodka, durch andere Substanzen, sehr häufig durch Fruchtsäfte oder durch Fruchtsiruppe ersetzt, so dass der ursprüngliche Cocktail und der Mocktail von der Optik her ziemlich gleich ausschaut.
Und vom Kaloriengehalt wahrscheinlich auch?
Vom Kaloriengehalt durchaus auch, weil natürlich diese Fruchtsiruppe relativ viel Zucker enthalten können. Aber die Wirkung ist natürlich eine andere, weil beim Mocktail diese alkoholische, berauschende Wirkung natürlich wegfällt.
Dann gibt es ja sehr viele Ersatzprodukte schon für Alkohol. Da gibt es das alkoholfreie Bier, glaube ich, ist allen bekannt. Und da gibt es ja sehr viele Sorten und es gibt auch Ansätze für alkoholfreien Wein. Glauben Sie, das wird sich mehr durchsetzen?
Jede Form, wo Alkohol als gesundheitsschädliche Substanz reduziert wird, ist einmal grundsätzlich zu begrüßen. Ob man jetzt statt alkoholischen Getränken unbedingt einen Mocktail braucht, das wage ich zu bezweifeln. Wenn das für ab und zu einmal in Gesellschaft und beim Fortgehen getrunken wird, dann sehe ich da absolut keine Schwierigkeiten.
Aber es ist ein bisschen vergleichbar mit diesen veganen Produkten, die auch dann Würstel sind. Also gibt es vegane Würstel, also wird es dann das alkoholfreie Bier, den alkoholfreien Wein, den alkoholfreien Prosecco genauso. Vielleicht braucht es der Mensch zur Umgewöhnung.
Möglich.
Ja. Ich will zu den Omega-3-Fettsäuren kommen. Die erleben einen totalen Hype momentan. Also überall wird gesagt, das sollte man zusetzen, man sollte diese Kapseln essen, weil sie Alzheimer vorbeugen, diese Omega-3-Fettsäuren, Entzündungsvorgänge zum Abklingen bringen und überhaupt präventiv gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken. Also es klingt so, als müsste man das wirklich machen. Kann man das auch mit Lebensmitteln zu sich führen und auch in dieser hohen Konzentration? Ist das überhaupt möglich?
Diese Omega-3-Fettsäuren haben für unseren Körper tatsächlich eine sehr wichtige Bedeutung, weil sie Entzündungsprozesse beeinflussen können. Und dieses Wissen hat sie aus den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegeben, wo man gesehen hat, dass eine entsprechende Aufnahme von diesen Omega-3-Fettsäuren bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann. Diese Omega-3-Fettsäuren kann man durchaus über Lebensmittel aufnehmen. Die bekanntesten Vertreter für diese Omega-3-Fettsäuren sind Meeresfische, zum Beispiel der Thunfisch oder der Hering oder der Lachs.
Das müssen sehr fett sein.
Das sind sehr fette Fische. Und in diesem Fischfett ist eben dieser Anteil an zwei bestimmten Omega-3-Fettsäuren hoch. Und deshalb gilt auch die Empfehlung, dass man pro Woche 1 bis 2 Fischmahlzeiten konsumieren sollte, um diesen Anteil an Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer weniger oder keinen Fisch essen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man diese Omega-3-Fettsäuren sozusagen als Vorstufe über Lebensmittel aufnimmt. Und diese Vorstufe von diesen hochwirksamen Fischfettsäuren, das ist die Alpha-Linolensäure, die in recht guter Konzentration beispielsweise im Leinöl oder im Rapsöl vorkommt. Also insofern gilt die Empfehlung, dass man beim Kochen jedenfalls Rapsöl und Leinöl verwenden sollte. Leinöl nicht zum Erhitzen, sondern für Salate oder für die kalte Küche. Und wenn möglich Fischmahlzeiten in der Woche zumindest einmal einbauen, dann hat man über das Essen diesen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren schon recht gut gedeckt.
Dankeschön. Zum Abschluss möchte ich noch fragen, es gibt ja immer wieder diese Ernährungstrends, da sagt man, am besten ist es, das Frühstück wegzulassen, dann was einmal ausreichend frühstücken, 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten lassen, weil dann die Autophagie sich in Gang setzt. Also als Konsument oder als Normalverbraucher, der sich immer danach richtet, muss man sich immer wieder verändern, um gesund sich zu ernähren, also den Trends zu entsprechen. Und jetzt habe ich gehört, es geht back to the roots, also zurück zu drei Mahlzeiten am Tag.
Drei Mahlzeiten am Tag sind gar nicht verkehrt, weil wir mit dreimal Essen pro Tag relativ hohe Chancen haben, alle Nährstoffe, die Energie, die unser Körper braucht, tatsächlich aufzunehmen. Das geht mit drei Mahlzeiten wesentlich leichter als mit einer oder mit zwei Mahlzeiten. Also insofern von diesem Standpunkt her passen drei Mahlzeiten pro Tag perfekt. Bei diesen Ernährungstrends muss man vielleicht einmal sich anschauen, welcher Typ bin ich denn? Das heißt, die Chronobiologie spielt eine Rolle. Bin ich ein Morgenmensch? Bin ich ein Abendmensch? Wie schaut es mit meiner beruflichen Tätigkeit aus? Wie schaut es mit meinen Freizeitaktivitäten aus? Und dann kann man für sich überlegen, welches Ernährungsmuster macht denn für mich oder für das Individuum Sinn? Wie gesagt, dreimal am Tag ist prinzipiell gut.
Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wie gehabt.
Genau, und möglichst mit so 5 Stunden dazwischen.
Und das reicht schon, um diesen Prozess.
Dann werden diese günstigen Prozesse, diese Stoffwechselprozesse ganz gut in die Wege geleitet.
Also nicht dazwischen snacken oder mal einen Keks essen, sondern das wirklich weglassen. Aber frühstücken, also wie man es will, wahrscheinlich mit Müsli oder mit einem Brot und Kaffee oder Tee. Mittagessen natürlich pflanzenbetont oder gemüsebetont, wenig Fleisch. Und was empfehlen Sie uns zum Abendessen?
Das kommt jetzt darauf an, in vielen Familien oder Haushalten ist bedingt durch die Berufstätigkeit das Abendessen die warme Mahlzeit am Tag. Da gibt es natürlich dann auch vegetarisch betonte Mahlzeiten. Aber man kann auch mit einer typisch oberösterreichischen kalten Jause das Abendessen gestalten. Da wäre es bei der Brotauswahl einmal sinnvoll, dass man Hausbrot, Schwarzbrot, Vollkornbrot, Grahamweckerl oder sowas bevorzugt. Ab und zu Weißbrot, Semmel, da spricht auch nichts dagegen. Und in Bezug auf diese vegetarischen Ernährungsformen würden sie ganz gut anbieten, zum Beispiel Topfenaufstriche, wo man ein bisschen Leinöl oder Kürbiskernöl
reingibt. Dann haben wir wieder die Omega-3-Fettsäuren.
Dann haben sie die Omega-3-Fettsäuren drinnen. Das Kürbisöl, Kürbiskernöl im Topfen sorgt für eine sehr frisch-grüne Farbe als Brotaufstrich. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Hülsenfrüchte vermehrt integriert. Die sind ja regional verfügbar. Und wenn man die zum Beispiel mit die gekochten Hülsenfrüchte, rote Bohnen beispielsweise mit dem Stabmixer püriert, ein bisschen Rapsöl dazu gibt und dann mit Salz, Petersilie würzt, dann kann man praktisch schon so einen Bohnenaufstrich aufs Brot streichen. Das schmeckt auch hervorragend. Und manche Patientinnen sagen sogar, dass das Ähnlichkeiten mit der Streichwurst am Brot hat. Also insofern fällt es dann manchen leichter, von tierischen Produkten auf eine pflanzliche Variation umzusteigen. Und diese roten oder weißen Bohnenaufstriche sind ein pflanzlich und durch die Auswahl vom Fett sind da sehr viele.
Da brauche ich keinen Topfen reingeben. Kann ich rein mit den Bohnen machen?
Kann man rein mit den Bohnen machen, genau.
Ja, das war ja dann ein Rezept zum Abschluss für unser nächstes Abendessen. Herzlichen Dank, Herr Nigl. Sie sind der Ernährungsexperte des Landes. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und ich verabschiede mich und wünsche guten Appetit dreimal am Tag. Danke.